ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Achtung, das folgende Audio ist ein Fake.
Ich bin bereits in Magdeburg eingetroffen. Es ist jetzt wichtig, die tatbegehende Person nicht zu denunzieren und sich ruhig und geduldig die Gründe anzuhören. Wer diese Tat für rechte Hetze missbraucht, ist Teil des Problems. Offene Grenzen tragen zur Sicherheit bei.
Das klingt nach der Stimme des Bundespräsidenten. Das hat der Bundespräsident jedoch weder geschrieben noch gesagt. Der Text stammt von einem sogenannten Satire-Account bei X. Die Stimme wurde durch eine KI generiert. Vom Satiriker liest man jetzt inzwischen, ich zitiere, ich habe soeben meinen Beitrag über Magdeburg gelöscht, auch wenn Satire dorthin gehen muss, wo es wehtut. Sollte man erkennen, wo sie unangebracht ist. Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tat. Zitat Ende. Ich schalte gleich zu Thilo Baum. Er hat gerade das Buch herausgebracht, Immun gegen Unsinn, denn nicht alle Faker outen sich. Außerdem heute in der vorweihnachtlichen Medienmagazin-Ausgabe vom 21. Dezember 2024 traditionell noch weitere Medienbuchempfehlungen für die lichtarme Jahreszeit. Ich rufe Vera Linz, hallo.
Hallo, hallo.
Was hast du uns da mitgebracht?
Genau, ich habe zwei Bücher heute mitgebracht. Einmal geht es um die Singularität, das neue Buch von Ray Kurzweil, die nächste Stufe der Evolution, wenn Mensch und Maschine eins werden. Und bei dem anderen Buch geht es eigentlich, nicht eigentlich, es geht darum, wie man mit KI richtig leben kann als Mensch. Das ist ein Buch vom Philosophen Christian Uhle und heißt Künstliche Intelligenz und echtes Leben.
Und im Studio begrüße ich zudem Michael Mayer. Mit welchem Buch?
Und zwar mit dem Buch des kürzlich verstorbenen Medienwissenschaftlers Lutz Hachmeister, Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber es geht um so eine etwas unbekannte Seite. Und zwar Hitler hat nämlich im Laufe seiner seines Amtes sozusagen, hat er auch Interviews gegenüber ausländischen Journalisten gegeben. Und dieser Aspekt der Geschichte ist noch relativ unbekannt. Und das Buch macht am Schluss auch einen Bogen, steckt auch einen Bogen zu heute, wie man heute mit Diktatoren und Autokraten, die es ja leider Gottes noch immer sehr viel in der Welt gibt, umgehen sollte. Also ein spannendes Buch.
Und das alles wie gewohnt, auch heute zur Wintersonnenwende.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Kein Tag vergeht ohne Fälschung, Lügen, Manipulation in perfekter Aufmachung. Von Yellow Press bis TikTok. Ich behaupte mal, das geht nicht mehr weg, dass wir mit gut gemeinter, aber auch fahrlässiger oder vielleicht auch böswilliger Falschinformationen umgehen lernen müssen. Auch Fehler passieren. Und ich begrüße jetzt Thilo Baum in der Leitung, Autor der ersten Medienbuchempfehlung des Medienmagazins Immun gegen Unsinn. Erkennen, was stimmt und was nicht. Herr Baum, bevor wir uns Ihre Anleitung zur Fake-Erkennung widmen. Woher wissen wir, dass das stimmt, was in Ihrem Buch steht? Was ist Ihre Expertise und wer hat sie überprüft?
Die Frage, was stimmt und was nicht stimmt, da gibt es in der westlichen Welt unglaublich viele Möglichkeiten zur Sicherstellung. Also wir können verifizieren, indem wir über wissenschaftliche Methoden recherchieren. Es gibt so etwas wie eine Schwarmintelligenz, bei der wir feststellen, das und jenes Ereignis ist tatsächlich so geschehen, weil es verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Quellen, sozusagen unterschiedlichen Blickwinkeln verifizieren können. Es ist letzten Endes auch eine Falle, dass wir uns da in die Philosophie entführen lassen, denn unter dem Strich wissen wir schon, was ist und was nicht ist, zumindest aus unserer eigenen Wahrnehmung heraus. Und wir verlassen uns natürlich auch, sagen wir mal, seit der Aufklärung auf die Wissenschaft und auf die Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns, die wir in einer freien Welt haben.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was ist Ihre Expertise? Warum soll ich Ihnen vertrauen, wenn Sie ein Buch schreiben? Und wer hat Sie wiederum überprüft?
Überprüft hat mich an der Stelle mein Verlag, der Gabal Verlag, mit dem ich dieses Buch machen durfte. Das sind sehr kluge Menschen, die auch sehr gut prüfen und checken, ob etwas stimmt, was irgendwo steht. Und meine Expertise ist die gleiche wie Ihre. Ich komme aus dem Journalismus. Also ich habe das klassische Handwerk des Tageszeitungsjournalismus gelernt, inklusive Journalistenschule, und da eben auch Methoden erlernt, wie wir herausfinden, was stimmt, was nicht stimmt, wie wir Informationen verifizieren, um dann sicher gehen zu können, okay, damit können wir jetzt rausgehen.
Ich zitiere mal aus Ihrem zumindest PR-Text, der mit diesem Buch verbreitet wurde. Dieses Buch vermittelt eine Fähigkeit, die trotz Aufklärung und Bildung nach wie vor in der Gesellschaft unterrepräsentiert ist, sich anhand gesicherter Erkenntnisse eine fundierte Meinung zu bilden. Wir bilden uns unsere Meinung anhand dessen, was wir zu wissen glauben. Beruht unsere Meinung auf Irrtümern und Desinformation, treffen wir mitunter unkluge Entscheidungen. Manipulateure füttern uns mit Fake News, damit wir uns unsere Meinung anhand von Lügen und Desinformation bilden. Zitat Ende. Machen wir es doch mal praktisch, Herr Baum, am Beispiel des Vorgangs in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt. Im Kapitel 1 bei Ihnen heißt es, aber es könnte doch sein, wissen wir es oder glauben wir es? Also ich weiß es nicht, was dort genau abgelaufen ist. Ich höre auch nur Nachrichten. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was dort abgelaufen ist. Wie löst man dieses Dilemma denn?
Ich würde kurz mal andersrum fragen. Wenn ich jetzt sage, okay, finde es super, dass Deutschland Europameister im Fußball ist, dann wissen Sie, dass ich Quatsch erzähle. Obwohl wir beide das Finale wahrscheinlich nicht selbst dort besucht haben. Das heißt, wir verlassen uns auf Informationen und wir verlassen uns natürlich auch in Bezug auf Magdeburg und den Anschlag dort, den schrecklichen, auf Informationen, die Profis uns vermitteln nach journalistischen Kriterien. Also wir müssen nur in den Pressekodex schauen und sehen die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit. Also dass es eine Wahrheit gibt und eine Unwahrheit, ist in unserer westlichen Welt schon gesetzt. Und es ist die Pflicht von Journalistinnen und Journalisten, sich daran zu halten. Und darauf verlassen wir uns natürlich. Unter dem Strich funktioniert das Konzept auch. Es funktioniert durch die Transparenz, dass verschiedene Menschen aus verschiedener Perspektive das Geschehen beobachten. Und es funktioniert unter dem Strich auch durch Schwarmintelligenz, dass wir gemeinsam zu verschiedenen Erkenntnissen kommen, die sich dann zusammenfügen, wie ein Puzzle meinetwegen. Wobei natürlich immer wieder Fehler geschehen. Also diese Form des Erkenntnisgewinns, den wir hier in der westlichen Zivilisation seit der Aufklärung pflegen, der ist natürlich nicht perfekt. Also Wissenschaft macht Fehler, Publizistik macht Fehler. Aber unter dem Strich ist es die bestmögliche Art, aus meiner Sicht zu Erkenntnissen zu kommen.
Michael Meyers im Studio hat auch eine Frage an Sie.
Grüße Sie. Ich habe mal eine Frage. Hallo. Und zwar, ich war vor ein paar Wochen, also noch vor der Wahl in den USA, und da haben die Kollegen so einen Ausdruck immer verwendet, den ich ganz spannend fand. Und zwar, die haben gesagt, dass bezüglich von Fake News, wobei das hat jetzt nicht unmittelbar mit KI zu tun, aber sagen wir mal mit Falschmeldungen, dass die sich so befinden in einer Firehose of Falsehoods, also quasi in so einem Strudel von Falschnachrichten, die gerade die Republikaner und Trump halt so verbreiten. Also wir erinnern uns ja alle an diesen Spruch da von den Immigranten in Springfield, die nun Hunde und Katzen angeblich da essen. Ist das nicht auch so ein Problem, dass ja heutzutage so in der Medienlandschaft einfach so unglaublich viele Falschmeldungen und auch so KI-Fälschungen unterwegs sind, dass man da Probleme hat, die überhaupt noch zu auseinanderzuhalten?
Falschmeldungen sind ein riesiges Problem. Desinformation ist im Grunde ein Mittel der Wahl, um eine Gesellschaft, eine Demokratie zu zerstören. Also wenn ich eine Demokratie zerstören will, dann gehe ich vom Ergebnis her und an der Stelle sage ich, okay, wir müssen den Menschen das Vertrauen rauben gegenüber sämtlichen Institutionen, Politikern und so weiter, damit sie sich gegen die Demokratie einstellen und sagen, wir brauchen wieder eine Art autoritäres System. Wie gelingt mir das? Indem ich den Leuten die Orientierung raube. Also die Orientierung, die wir nach Hannah Arendt zum Beispiel brauchen, um überhaupt eine Meinung uns bilden zu können. Wenn wir nicht mehr wissen, was wahr und falsch ist, geht uns diese Orientierung verloren. Und genau darauf zielt Desinformation, und darum geht es auch in dem Buch. Und was gerade im Zusammenhang mit den USA wichtig ist, ist natürlich auch noch das spannende Zitat von Steve Bannon, dem früheren Berater Donald Trumps, der den Spruch geprägt hat, flood the zone with shit. Es geht darum, uns, die westlichen Demokratien, mit so viel Unsinn zu überfluten, dass wir mit keinem Faktencheck mehr hinterherkommen. Es geht um emotionalisierende, empörende Fake News und Desinformation, die uns aufregen, die wir weiterleiten, liken, teilen, während jeder Faktencheck nüchtern daherkommt und keinerlei Aufregungspotenzial.
Ja, und dass man Vertrauen zerstört auch, ne, in die Medien und in die Institutionen. Ne? Darum geht es auch, glaube ich. Ne?
So. In alles Westliche, in alles Demokratische. Ich kenne keine Fake News, keine Desinformation und keine Verschwörungslegende, bei der am Ende Putin der Böse ist. Es geht darum, dass wir im Westen unser Vertrauen in alles verlieren, was wir infolge der Aufklärung haben, Wissenschaft, demokratische Institutionen, auch unsere Gewissheiten, unsere Sicherheiten. So ist plötzlich die Erde flach oder wahlweise hohl und so weiter. Es ist ein Gesamtbild von Desinformation. Es ist ein riesiger Schwachsinnsmix und jeder Betroffene, jede Betroffene nimmt sich daraus genau das, was er oder sie gerade noch so erträgt.
Hm. Vera? Ja, Betroffene ist das richtige Stichwort. Ich würde mal den Blick auf uns selbst werfen wollen und beziehe mich auf Kapitel 2. Ich habe gedacht, wie wir falsch liegen können, widmet sich da unter anderem den Denkfehlern. Was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Denkfehler, dem wir da bei uns selbst unterliegen?
Es gibt ganz viele natürlich, aber der wichtigste ist, dass wir uns, aus meiner Sicht der wichtigste, dass wir uns von Interpretationen leiten lassen. Also wir reimen uns was zusammen. Wir bekommen ein paar Informationen. Aha, Weihnachtsmarkt, Magdeburg, Auto, es gibt Verletzte, vielleicht sogar Tote, dann Tote bestätigt, dann Täter aus Saudi-Arabien. Jetzt zack, jetzt kommt das Gehirn und sagt, aha, islamistischer Hintergrund. Ist doch völlig klar, ist doch logisch. Das heißt, wir bekommen Fragmente, die meinetwegen auch zutreffen können, die faktisch richtig sein können, aber dann beginnt unser Gehirn etwas zusammenzubauen, was wir für plausibel halten, was wir uns vorstellen können. Dabei ist es der Wirklichkeit schon immer völlig egal gewesen, was wir uns vorstellen können oder was wir für plausibel erachten. Und dann haben wir eben so eine wirklich widersprüchliche Lage, die auf den ersten Blick sich nicht leicht einordnen lässt, wie jetzt aktuell in Magdeburg.
Und aber da sind wir doch schon bei Ihrem dritten Kapitel, das wird man ja doch mal sagen dürfen, Fakt oder Meinung. Wie kriegt man denn quasi aus dieser Falle, der Denkfalle, dann seine Meinung erstmal rational geordnet?
Wir müssen dazu wissen, dass jede Meinung auf Informationen beruht. Also wir bilden uns ja unsere Meinungen nicht, weil das jemand will oder weil die anderen einer bestimmten Meinung sind. Natürlich passiert das im Einzelfall, aber im Idealfall habe ich eine Information und bilde auf mir aufgrund dieser Information eine Meinung. Jetzt können Informationen falsch sein oder richtig sein. Klug ist es, sich auf zutreffenden Informationen eine Meinung zu bilden, aber wir liegen dann eben auch falsch und dann äußern wir plötzlich Meinungen, die sind an sich nicht falsch, eine Meinung kann nicht falsch sein, sie lässt sich ja nicht beweisen oder widerlegen, aber ihr Tatsachenkern kann falsch sein. Also wir stellen uns, wir gehen dann mit Meinungen in die öffentliche Debatte, die eine Grundlage haben, die völlig haltlos ist. Und das kann bis hin zu Warnsystemen führen, wenn wir dann verschiedene Glaubenssätze und Fehlannahmen miteinander kombinieren, die sich dann aufeinander beziehen. Also Meinungsbildung ist elementar, gerade in einer Demokratie. Aber das nochmal, Hannah Arendt, es ist ganz wichtig, dass sie sagt, dass die Information über die Tatsachen garantiert ist. Das ist ihr Wortlaut in dem Essay über Wahrheit und Politik.
Hilft da allem zu misstrauen, auch sich selbst?
Wir brauchen eine Balance. Wir brauchen die richtige Mischung aus Ehrlichkeitsvermutung. Das ist uns anerzogen. Wir glauben erstmal, was der andere, die andere sagt. Und auf der anderen Seite einer Skepsis. Und dieser Skeptizismus, der ja auch ein Prinzip in der Wissenschaft ist, also Wissenschaftler, Journalisten, lassen sich nicht so leicht einen Bären aufbinden, wie jetzt journalistische oder wissenschaftliche Laien. Und zwischen diesen beiden Polen, dass wir einerseits offen sind und positiv bleiben und aufgeschlossen bleiben, demgegenüber eine gesunde Skepsis, die eben sagt, okay, wenn das Telefon klingelt und der Enkel ist dran und er hat eine Notlage und in 5 Minuten kommen Kumpels und wollen Geld abholen, dass ich dann aufmerke und sage, okay, es gibt dann doch Lügner, Betrüger, Manipulateure, Demagogen, Scharlatane und vor denen müssen wir uns schützen. Was die Desinformation im öffentlichen Raum betrifft, wir werden sie nicht eindämmen können, bleibt nur, uns dagegen irgendwie zu schützen, uns in irgendeiner Weise dagegen zu immunisieren und uns die Informationskompetenz zuzulegen, um zu entscheiden, was stimmt denn jetzt und was ist falsch. Hundertprozentig werden wir dabei wahrscheinlich nie sein, aber wir können versuchen, uns einem Ideal anzunähern, sodass wir auf diese Desinformation nicht mehr reinfallen und uns dann auch vielleicht nicht so schnell eine Meinung bilden oder eine scheinbare Gewissheit, sondern vielleicht nochmal einen Moment warten, bis die Informationen Informationen zusammengekommen sind, um dann mit etwas Abstand und vor allem kühlem Kopf zu sagen, okay, wir haben jetzt hier folgende Sachlage.
Das kann man mit Ihrem Buch auch trainieren. Sie haben dankenswerterweise dort ein Quiz integriert mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Man kann sich da selbst überprüfen. Immunisieren ist das Stichwort, so heißt auch Ihr Buch, Immun gegen Unsinn, wie wir uns eine fundierte Meinung bilden. Verlag Gabal, erste Edition, herausgekommen im September 2024, 232 Seiten, 19,90 Euro als Papier und 17,99 Euro zum sofortigen E-Book herunterladen. Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und wünsche Ihnen viele Leserinnen und Leser, vielleicht vielen auch Dank. In Bibliotheken, wer gerade ein bisschen klamm ist, Weihnachten. Dankeschön.
Alles klar, danke sehr.
Medienbuchtipp in der vorweihnachtlichen Medienmagazin-Ausgabe Nummer 2. 2045 beginnt das Zeitalter der Singularität. Gemeint ist, dass menschliche und künstliche Intelligenz physisch miteinander verschmelzen und die KI das Ruder übernehmen wird. Diese Prognose hat der Zukunftsforscher Ray Kurzweil 2005 in seinem Buch Menschheit 2.0 aufgestellt. Jetzt, fast 20 Jahre später, hat der Google-Manager erfolgreich nachgelegt. Das müssen wir mal überprüfen, ob das erfolgreich ist. Aber die nächste Stufe der Evolution, sei der Titel, Wenn Mensch und Maschine eins werden, heißt sein aktuelles Buch und verspricht schon, gekauft zu werden. Vera, du hast es zumindest gelesen. Wie sieht es denn aus? Das ist das Erste. Sind wir seiner Ansicht nach noch im Zeitplan oder auf dem Weg in die Singularität bereits?
Ja, der Zeitplan steht erstaunlicherweise, denn so lange ist es ja doch nicht mehr hin bis 2045. Er sagt, wir sind jetzt auf den letzten Metern zur Singularität. In den 2030er Jahren wird sich selbstlernende KI mit dem Menschen vereinen und den Weg dorthin skizziert er in diesem Buch, das quasi die Fortsetzung, du hast es erwähnt, von Menschheit 2.0 ist.
Ja, und wie stellt er sich das nun vor, also diesen Prozess?
Naja, er hat seine eigene Theorie dazu und das ist schon durchaus beeindruckend, mit welcher Überzeugung er diese vertritt. Das ist sowieso insgesamt ein Buch, das von Überzeugungen nur so strotzt. Seine Theorie lautet so, dass die Entwicklung der Intelligenz auf 6 Epochen der Informationsverarbeitung basiert. Das ging los kurz nach dem Urknall, als Atome erstmals komplexe Informationen speichern konnten. Das war Phase 1. Ich überspringe mal, sage, aktuell sind wir in Epoche 4. Die ist davon geprägt, dass der Mensch Informationen aus seinem Gehirn auslagert, etwa in Bücher oder auf Festplatten. Phase 5 startet laut Kurzweil, wie gesagt, 2030. Dann würden Teile des menschlichen Gehirns mit digitaler Software verknüpft, die sich schließlich in Epoche 6 selbstständig als Computronium im Universum ausbreitet.
Micha? Wäre eine Frage, und zwar, die Deutschen sind ja immer so ein bisschen technikfeindlich, sag ich es mal. Und zwar, was schreibt ihr denn darüber, wenn jetzt diese Thesen alle zutreffen, was bleibt denn vom Menschen sozusagen dann noch übrig?
Ja, das ist eine gute Frage. Die ist insofern auch sehr gut, weil Ray Kurzweil, er glaubt, dass das Gehirn dann auch zu 99,9% nicht mehr biologisch sein wird. Und das subjektive Empfinden ist ja doch an den Körper geknüpft, bis hierher zumindest, muss man sagen. Aber keine Sorge, Michael, für diese schwierige Frage breitet er, der übrigens vom Time Magazine in diesem Jahr zu den 100 einflussreichsten KI-Denkern gezählt wird, ein weiteres Konzept aus. Das erklärt, dass biologische Systeme nicht mehr sind als Informationsmuster, die sich früher oder später digital duplizieren lassen. Und aus welcher Quelle dann gefühlt oder gedacht wird, ist dabei völlig egal, denn es geht nicht um die Materie, sondern um die Muster, nach denen sie sich bewegt. Und für seine Modelle zieht er seitenlange mathematische Berechnungen heran, auch philosophische Theorien, etwa die des Panprotopsychismus. Diese Theorie kannte ich bislang noch nicht. Also die erklärt Bewusstsein als eine Grundkraft des Universums, die nicht an den Menschen gebunden ist. So, man fragt sich natürlich, wie viel von all dem der Realität entspricht. Das ist schwer zu sagen, teilweise auch gar nicht beweisbar, muss man sagen. Computronium zum Beispiel steht für eine optimale Form der Rechenleistung, ist aber nur eine hypothetische Substanz. Und auch die vorhergesagte Singularität gilt bislang als nicht vorstellbar. Also so wie wir zum Beispiel uns auch Unendlichkeit im Weltall nicht vorstellen können.
Das ist jetzt ziemlich viel Theorie für den Weihnachtsbaum. Und manchmal klingt bei ihm auch das alles nach einem Science-Fiction-Roman, habe ich so den Eindruck. Was macht ihn denn so sicher, dass seine Prognosen zutreffend sind?
Ja, nichts gegen Theorie und dein Weihnachtsbaum, New York. Aber ja, er ist sich deshalb so sicher, weil die Rechenkapazitäten exponentiell zunehmen und sich zudem die Nanotechnologie rasant entwickelt. Und da werden Nanobots geschaffen, die das Gehirn immer wieder reparieren und auch mit dem Computer verbinden können. Und darum sagt er, die Singularität ist technisch möglich. So, er räumt zwar ein, dass der Siegeszug der KI übergangsweise zu sozialen Verwerfungen führen kann, zum Beispiel weil Arbeitsplätze wegfallen durch die Automatisierung. Das hält er aber für überwindbar mit ein bisschen politischem Willen, denn auch er ist diesbezüglich hier der pure Optimist, weil er eben auch Kategorien wie Machtverhältnisse oder Machtmissbrauch oder Profitinteressen gar nicht kennt. Also die kommen in seinem Kosmos gar nicht vor.
Und warum sollten sich die Menschen oder die Menschheit dorthin entwickeln?
Ist das
zwangsläufig oder ist das eher ein Wunsch von ihm?
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, ein Wunsch vor allem von ihm. Das ist tatsächlich das, was man sich auch die ganze Zeit fragt. Und der Wunsch, der dahinter steht, lautet Unsterblichkeit. Und nun kann man sich wirklich fragen, will man das? Und wenn ja, wie kann man die denn mit Sinnen füllen? Was macht man dann die ganze Zeit, wenn man unsterblich ist?
Bücher lesen.
Bücher lesen zum Beispiel oder Ray Kurzweils Theorien studieren. Er lässt diese Frage aber unbeantwortet. Er sagt dann nur so kryptisch, wir können dann unser volles Potenzial ausschöpfen und Verantwortung dafür tragen, wer wir sind. Was immer er auch damit meint. Es ist also eine Vision, die nicht nur etliche Fragen offen lässt, sondern ich finde, so ein bisschen daherkommt als so eine atypischer Silicon Valley-Solutionismus. Und ich sag mal so, das kann man mögen oder auch nicht. Mich lässt es eher so ein bisschen frösteln.
Ja, ich sage nochmal den Titel, die nächste Stufe der Evolution, wenn Mensch und Maschine eins werden, aus dem amerikanischen Englisch von Sigrid Schmidt, Moritz Langer und Jens Hagestedt, Piper Verlag München 2024. Aber wer es mag, mag es mögen, Vera, ne?
Ja, ganz genau.
Selbst bei ARD-Anstalten war es manchmal etwas schwierig, Biografien der Intendanten zu bekommen. Auch da gab es schriftliche Rückfragen, wofür die denn gebraucht würden, obwohl das ja nun wirklich ganz öffentliche Dinge sind. Also Medienkonzerne, obwohl sie ja eigentlich mit Öffentlichkeit handeln, sind relativ verschlossen, was ihre Struktur anlangt. Übrigens mit Unterschieden. Also es gibt keine großen Probleme, um nochmal Bertelsmann zu erwähnen, alles Mögliche zu bekommen. Bertelsmann hat eine sehr geschickte, offene Strategie der Public Relations. Und so gibt es wirklich die Extreme. Ein Konzern ist vollkommen verschlossen, der andere Konzern überzeugt eigentlich die Kritiker dadurch, dass er sie mit Informationen überversorgt, kann man fast sagen.
Das war Lutz Hachmeister im Medienmagazin vom 21. Dezember 1997, also vor genau 27 Jahren. Vor einigen Monaten verstarb der Journalist, Historiker und Filmemacher Lutz Hachmeister im Alter von 64 Jahren. Hachmeister war nicht nur Journalist und Medienkenner, sonst beschäftigte er sich mit einer Vielzahl von Themen, die ihn wohl auch selbst interessierten. Er drehte beispielsweise einen Film über Hannovers Polit- und Medienklüngel, schrieb Bücher über die NS-Geschichte, aber auch leichtere Stoffe wie über die Côte d'Azur. Sein letztes Buch ist gewissermaßen eine Mischung aus NS-Geschichte und Medienkritik und dieses Buch hat uns Michael Mayer mitgebracht. Es geht um, sag's?
Um Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten. Das ist so ein Kapitel, was hierzulande nicht so bekannt ist. Also Lutz Hachmeisters Buch, das übrigens glänzend recherchiert und geschrieben ist, teilt die rund 100 Interviews, die im Laufe der Jahre entstanden sind, in drei Phasen auf. Also einmal die Zeit vor dem gescheiterten Putsch von 1923 und noch vor dem Verfassen des Hitlerbuches Mein Kampf. Dann die Phase von 1930 bis 1933, als den Nationalsozialisten ernsthafte Machtoptionen zugebilligt wurden. Und dann jene Phase in den 30er Jahren, noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und Hachmeister erläutert in seinem Buch, dass die allermeisten dieser Interviews, die entstanden sind, von angloamerikanischen Journalisten geführt wurden, zu einem geringeren Teil auch von italienischen und französischen Kollegen. Und Hitler, schreibt Hachmeister, habe auch deswegen ungern Interviews gegeben, weil er sich bei ausländischen Journalisten nicht sicher sein konnte, ob sein Gegenüber vielleicht Jude war. Und Hitler hatte im Grunde auch kein Interesse an einer dialogischen Form eines Gesprächs, sondern monologisierte lieber stundenlang, schreibt Hachmeister.
Zudem konnte er sich nicht sicher sein, welche Folgekommentare die Interviews nach sich ziehen würden. Da sie in die übergeordnete Berichterstattung der jeweiligen Auslandsmedien zu den Vorgängen im NS-Regime eingebunden waren. Wenn ihm seine Berater, allen voran der langjährige NS-Auslandspressechef Ernst Putzi-Hanfstengel, zwecks Imageverbesserung Interviews mit Ausländern aufnötigten, legte er großen Wert darauf, dass die schon 1920 formulierten Kernpunkte der NS-Ideologie immer wieder vorkamen und nutzte die publizistischen Gespräche für taktisch-strategische Themensetzungen und glatte Lügen, die ihm gerade wichtig erschienen.
Und trotzdem hat Hitler Interviews gegeben, erfährt man denn, warum überhaupt?
Ja, Hachmeister analysiert, dass trotz aller Abneigung Hitlers er doch den propagandistischen Wert solcher Gespräche erkannte. Das ist übrigens auch eine Parallele zu heute, vielleicht zu Putin, da kommen wir noch drauf. Denn über derlei Interviews konnte er seine Botschaft vor allem an britische und amerikanische Leser und Politiker zurückspielen. Und Spin-Doktor und Arrangeur dieser Gespräche war sein Presseadjutant, Ernst, genannt Putzi-Hanfstengel, der schon frühzeitig die Wirkung moderner Presse Arbeit erkannte, aber der geriet nach 1933 zunehmend unter Druck, weil Goebbels lieber selbst über die Interviewtermine bestimmen wollte und Hanfstengel trat dann von seinem Posten zurück.
Ja, und Michael, erfährt man denn eigentlich auch, wer die Journalisten waren, die Hitler interviewt haben? Was waren das denn für Leute?
Ja, da schreibt Hachmeister ganz ausführlich drüber, nach meinem Geschmack fast ein bisschen zu ausführlich manchmal. Also Hachmeister stellt die Journalisten vor, die mit Hitler sprachen. Das waren oft Adlige oder wirklich so Stars der Branche, muss man sagen. Es waren auch nur wenige Frauen darunter. Eine von diesen Frauen war die Britin Dorothy Thompson, die ein Gespräch mit Hitler 1932 nutzte für ein Buch. Das war so eine Art Abrechnung mit der NS-Bewegung. Man muss auch noch sagen, dass man sich die Hitler-Interviews nicht vorstellen darf als 1-zu-1-Wiedergabe wie heute, also Frage-Antwort, Frage-Antwort, sondern die Zitate wurden eingebettet in längere Texte, die in Zeitungen, Journalen oder als Buch erschienen. Und interessant sind in Hachmeisters Buch auch jene Passagen, die belegen, wie sehr der Diktator die Öffentlichkeit belog. Also noch 1932, ein Jahr vor der Machtergreifung, sagte Hitler einem französischen Journalisten:
Man hat gesagt, Hitler bedeutet Krieg. Ich will Ihnen versichern, mein Sieg wird die deutschen Beziehungen mit dem Ausland in keinster Weise ungünstig beeinflussen können. Nein, der Sieg des Hitlerismus bei der Wahl zur Reichspräsidentschaft wird den Frieden in Europa in keinster Weise in Gefahr bringen. Der Frieden in Europa, ich sage es noch einmal, wird nicht gestört werden, es sei denn, ein Land will das. Wir werden das nicht sein.
Die Lüge ist also, wenn man jemals Zweifel hatte, keine Erfindung der Neuzeit.
Absolut nicht. Ja. Nein, nein. Also man muss natürlich auch noch sagen, also Hitler brachte in den Interviews natürlich auch seinen Judenhass unter. In späteren Jahren hielt er sich damit aber ein bisschen zurück, weil er wusste, dass das im Ausland schlecht ankommen würde. Und spannend zu lesen sind in Hachmeisters Buch auch die Analysen, wie bestimmte Medien im Ausland arbeiteten. Zum Beispiel verzichtete die New York Times lange Jahre darauf, diesen Antisemitismus zu thematisieren, weil sich die Zeitung, die im Sitz einer jüdischen Verlegerfamilie ist, also doch selbst auch antisemitischen Vorwürfen ausgesetzt sah.
Nun kann man sich ja vorstellen, dass das damals eine wirklich große Sache war, also für das Medium Hitler interviewt zu haben. Welche politische Haltung hatten denn die Journalisten selbst?
Also das war unterschiedlich. Also viele waren durchaus kritisch der Nazi-Ideologie gegenüber. Den allermeisten Interviews und Gesprächen gemein war aber so eine gewisse Faszination der Journalisten, Hitler zu interviewen. Also denn das galt gemeinhin, also du hast gesagt, als Scoop, also als besonders spannendes journalistisches Juwel. Aber die Gespräche selbst machten, so beschreibt es Hachmeister, oft ihrer Branche keine Ehre. Im Gegenteil. Also es gab so manchmal schon bei der Anbahnung von den Terminen, also spielten so Eitelkeiten, Karrierewünsche oder Ranküne eine Rolle und manchmal sogar auch blanke Sympathie für die nationalsozialistische Politik.
Was sagt uns das Buch heute? Da werden ja auch mal manchmal Autokraten und Diktatoren interviewt. Wenn man mal an Putin zum Beispiel denkt oder an Erdogan und den gerade gestürzten Assad in Syrien. Geht Hachmeister auch darauf ein, denn er ist ja kurz nach Vollendung des Buches gestorben.
Genau, also es gibt ein sogar recht langes Kapitel am Schluss, wo er die Neuzeit beschreibt, also wenn westliche Journalisten Autokraten und Diktatoren interviewen. Also es gibt ja mehrere Beispiele, wie zum Beispiel ARD-Journalist Jörg Schönborn, der hat mal Putin interviewt. Auch der ehemalige Bildchef Kai Diekmann traf Putin 4-mal sogar, ebenso wie die amerikanischen Journalisten Megyn Kelly und Tucker Carlson. Und keines dieser Interviews könne man als komplett gelungen bezeichnen, schreibt Hachmeister. Also manche gingen wegen mangelnder Vorbereitung sogar richtig schief. Aber ich habe mal den WDR-Programmdirektor Jörg Schönborn angeschrieben. Er wollte auf meine Fragen aber nur schriftlich antworten. Aber wir haben es mal vertont mittels KI, sind wir wieder beim Thema KI. Also Schönborn hatte Putin 2013 interviewt. Also das war noch vor der Invasion auf der Krim. Und es war so, dass der ARD keinerlei Auflagen gemacht wurden, schreibt Schönborn. Also wurden auch etwa die Fragen nicht vorab vorgelegt. gelegt. Und mit mehrstündiger Verspätung kam dann Putin schließlich zum Interviewtermin, schreibt Schönborn.
Ja, Putin hat damals lange Antworten gegeben. Dennoch war es möglich, wichtige Fragen stellen zu können. Putins damalige Sicht auf die Dinge ist durch das Interview deutlich geworden. Durch die begleitende Berichterstattung konnten seine Aussagen zusätzlich eingeordnet werden. In diesem Sinne hat sich das Interview durchaus gelohnt. Ob ein Interview angebracht und sinnvoll ist, hängt immer von den jeweiligen Umständen ab. Zentral ist für mich, dass die Freiheit im Interview und in der Berichterstattung ohne Wenn und Aber gegeben ist.
Genau, muss ich abschließend noch mal sagen, und diese Freiheit ist natürlich oft nicht gegeben. Also diese Woche war ja gerade, dass Putin so eine große Pressekonferenz gegeben hat. Also das ist eben das Problem, dass die Diktatoren da oft einfach so das Zepter in der Hand haben und dass man eben kein freies Interview führen kann.
Oder sogar eben bestochen wird.
Oder so, genau.
Erfahren haben von einem Kollegen der ARD. Ja. Michael Mayer über Hitlers Interviews, der Diktator und die Journalisten. Listen von Lutz Hachmeister, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 380 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank. Ich möchte noch vom Hachmeister-Buch Hitlers Interviews den E-Book-Preis nachtragen, 24,99. Und nochmal ausdrücklich betonen, dass Jörg Schönborn hier tatsächlich mit einer geklonten Stimme per KI vertont wurde, weil er uns nur ein schriftliches Zitat schenkte. Und da sind wir wieder gleich beim Thema KI, künstliche Intelligenz und echtes Leben. Philosophische Orientierung aber diesmal für eine gute Zukunft heißt das, zweite Buch, Vera, das du mitgebracht hast, geschrieben von dem noch jungen Philosophen Christian Uhle. Mitte 30 ist er. Da ist man schon Philosoph, das finde ich interessant. So in der Tonne liegen und über die Welt nachdenken. Künstliche Intelligenz nutzen wir ja inzwischen täglich. Ich habe das ja eben auch schon praktisch vorgeführt, ob bewusst oder auch unbewusst. Meist ist es die Faszination, die einen da anzieht, und die Begeisterung ist groß. Doch es gibt aus philosophischer Sicht eine Messlatte dafür, wenn uns KI nachhaltig gut tut und wann sie uns eher schadet?
Ja, die gibt es tatsächlich, meint Christian Uhle. Und zwar eine Messlatte jenseits technischer Perfektion. Also heute reden wir ja meist darüber, was eine KI technisch kann und wie gut sie was macht. Für ihn ist dagegen eine KI dann nachhaltig gut, wenn sie analoge Begegnungen fördert. Also ein komplett anderer Ansatz als der von Ray Kurzweil. Und für ihn ist deshalb die entscheidende Frage, verbindet oder trennt uns das Digitale? Das klingt eigentlich nach einer ziemlich einfachen Frage. Aber die Antworten, die Christian Uhle darauf liefert, sind nicht so simpel, wie man jetzt vielleicht erwarten könnte. Und das, finde ich, macht dieses tolle Buch wirklich wertvoll. Es weckt die Lust, darüber nachzudenken, wie man selbst Technologie nutzt oder sie in Zukunft nutzen will.
Wie geht er nun vor bei der Beantwortung dieser Frage? Also welche Aspekte der KI betrachtet er hierfür? Das ist ja eigentlich technisch.
Ja, also man kann es natürlich nicht von der Technik loslösen, aber er erweitert natürlich den Fokus weg von der rein technischen Funktion hin zu einer wirklich ganzheitlichen Betrachtung. Und dafür nimmt er sich 5 Versprechen vor, die mit KI verbunden sind, um daran zu zeigen, wie sich die Technologie auf das Zusammenleben auswirken kann. Und diese Versprechen klingen ja auf jeden Fall schon mal großartig. Also zum Beispiel endlich mehr Zeit für das Wesentliche haben, nicht mehr allein sein, stets Hilfe bekommen oder auch die Welt ist dir stets zu Diensten und dass man Sinn erfährt, anstatt sich abzurackern. Solche Art Verbesserung stellt die KI in Aussicht, wird aber in der Realität oft nicht eingelöst, wie Christian Uhle in seinem Buch belegt.
Aber in der Realität gehen ja die Versprechen nicht auf. Also wie zeigt sich das denn nun ganz konkret?
Also ich sage mal ein Beispiel, das zeigt sich zum Beispiel am zeitlichen Rebound-Effekt. Das heißt, statt durch KI eingesparte Zeit in sinnstiftende Tätigkeiten zu investieren, wird der Alltag schnelllebiger, weil man eben versucht, die freigewordene Zeit für zusätzliche Aufgaben zu nutzen. Wie Christian Uhle auch an einer Studie zeigt, und das ist sicherlich auch Alltagserfahrung. Wir packen uns immer mehr auf den Teller.
Ja, aber ich bin auch froh, wenn die KI für mich arbeitet, um ehrlich zu sein. Und dann kann ich nochmal zwischendurch einen kleinen Tee trinken.
Bei mir ist es so, dass dann tendenziell eben in diese Zeitlücken eben noch was reingepackt wird. Also man muss sich sehr disziplinieren, das nicht zuzulassen, sagen wir mal so. Und auch das Versprechen, durch digitale Vernetzung enger miteinander verbunden zu sein, geht nicht zwingend immer auf. Social Media verstärkt, auch das ist wissenschaftlich erforscht, das Gefühl der Einsamkeit, und die neuen KI-Helfer können auch von der Wirklichkeit entfremden. Ein gutes Beispiel dafür ist die App Replica, das ist ein Chatbot, mit dem man unter anderem erotische Dialoge führen konnte. Und das wurde 2023 unterbunden von dem Hersteller. Also die Nutzer der App durften keine erotischen Dialoge mehr mit dem Chatbot führen. Und da war die Verzweiflung riesig, obwohl das ja nur ein Programm war, sozusagen.
Also bei wem war die Verzweiflung?
Naja, nicht beim Programm, sondern bei den NutzerInnen. Also der Ansatz, dass Menschen mehr analog miteinander verbunden sind durch Technologie, der klappt oft gar nicht.
Na gut, hier wurde er ja von außen unterbunden, aber meist hat man ja so schon den Eindruck, dass KI einfach doch nicht menschlich ist. Ne? Also wie erklärt denn Christian Uhle, dass es immer wieder misslingt? Also KI so für sich zu nutzen, dass sie menschliche Verbindung eher stärkt?
Ja, ne, warum misslingt das? Obwohl wir doch wissen, das ist nur sozusagen Technologie. Ja. Also er erklärt das mit der Herangehensweise an Technologie. Und zwar stellt er hier die Logik des Habens der Logik des Seins gegenüber. Bei der Logik des Habens gehe es um Ich-Zentrierung, also darum, mit digitalen Tools die Welt auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden, die Welt zu beherrschen und sich selbst als Kapital zu betrachten, als ein Produkt, das sich optimieren lässt. Und die Haltung des Seins dagegen, diene der Öffnung gegenüber der Welt, dazu Verbindungen mit der Welt einzugehen, wobei Technologie hier lediglich unterstützen soll. Und genau das aber sieht der Philosoph als den richtigen Weg an, also die Haltung des Seins anzunehmen im Umgang mit Technologie, weil wir menschliche Verbindungen brauchen, um gesund zu bleiben. Also auch zum Beispiel, wenn ich Anerkennung suche, ist es was anderes, ob ich die von Klickzahlen oder von einem lebenden Menschen bekomme, den ich auch spüren kann. Das Letzte ist es, was wirklich eine, sagen wir mal, positive oder erfüllende Wirkung hervorruft.
Aber manchmal sind wir doch nicht wirklich sicher, ob das ein Mensch ist, der da uns in einer Hotline gegenüber sitzt oder ob das doch ein Chatbot ist, aber trotzdem, wir sind schon so, dass ich da seiner Meinung bin, dass das nicht gerade etwas ist, was uns in der Menschlichkeit stärkt. Ne? Da ist immer irgendwas noch was Fremdes, was auch vielleicht uns auch Angst macht.
Ja, du kannst es auch nicht anfassen und nicht fühlen im Zweifel.
Genau, aber welche Vorschläge macht denn nun der Philosoph in ihm, damit wir KI so nutzen können, dass sie uns als Menschen eben stärkt?
Also was ich gut finde, was ich toll fand oder finde am Buch, ist, er malt nicht schwarz, sondern was er macht, er bringt zu allen fünf Versprechen positiv und negativ Szenarien, weil er zu Recht, würde ich sagen, meint, wir wissen noch gar nicht, wohin uns die KI führt. Es hängt ja auch von uns selbst ab. Und deshalb plädiert er dafür, dass man innehält, dass man reflektiert. Wofür möchte ich mehr Zeit haben? Was wären sinnvolle, erfüllende Beschäftigungen? Wie sieht aus meiner Sicht ein gelungener Austausch mit anderen aus? Und wie muss Technik designt sein, um uns dabei zu unterstützen? Klammer auf, in diesem Zusammenhang kritisiert er auch profitorientiertes Design, Klammer zu. Also diese Fragen sollen wir uns stellen und dann eben das abgleichen mit unserem Umgang mit der Technologie. Das sind also alles Fragen, die ich finde, viel mehr diskutiert werden müssen. Und ja, ich finde, sein Buch ist sehr passend für unter dem Weihnachtsbaum sitzen, vielleicht mit anderen Menschen zusammen lesen, darüber diskutieren. Denn das Buch ist ein wichtiger Beitrag dazu, diese Debatte in Gang zu bringen. Und du sagtest es eingangs, es ist ein junger Philosoph. Ich präzisiere, er ist Jahrgang 1988. Und das fand ich eben auch nochmal interessant, dass es eben auch ein Vertreter der jüngeren Generation ist, der auf diese Weise über Technologie nachdenkt und nicht nur vielleicht jemand, der noch aus der analogen Welt kommt und dann sowieso immer irgendwas zu meckern hat.
Na, er muss sich ja wahrscheinlich sein ganzes Leben lang noch damit beschäftigen und fängt da einfach schon mal an und nimmt uns mit auf den Weg, die wir vielleicht noch ein bisschen fremdeln oder auch ein bisschen Orientierung brauchen. Ich sage nochmal den Buchtitel: Christian Uhle, Künstliche Intelligenz und echtes Leben, philosophische philosophische Orientierung für eine gute Zukunft. S. Fischer Verlage, Frankfurt Main, 2024, 303 Seiten, 24 € und als E-Book ein bisschen preiswerter, nämlich nur 18,99 € und auch logischerweise schneller verfügbar. Vera, du bleibst an der künstlichen Intelligenz dran, auch im nächsten Kalenderjahr?
Ja, unbedingt.
Dann erstmal vielen Dank bis hierhin. Dir und allen Hörern schon mal ein tolles Wintersonnenwendefest heute am 21. Dezember 2024. Und bis gleich die Tanzhalle hier geöffnet wird, noch
ja,
etwas.
Genau. Wolltest du auch noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, auch von mir natürlich die besten Wünsche an die Hörer und Hörerinnen für die Weihnachtsfeiertage. Entspannt sollen sie sein, schön, ja. Freudvoll.
Und so ein schönes Buch dann lesen und den Familienkrach vorbeiziehen lassen.
Genau.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.